Der neue Bischof ist einer von uns. So schreibt das die Augsburger Allgemeine über ihren neuen Hirten, der nächsten Monat im Augsburger Dom geweiht werden wird. Bertram Meyer heißt er. 59 Jahre alt ist er und in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Er tut sich noch schwer mit der neuen Anrede Exzellenz, möchte nicht im Bischofshaus wohnen und überhaupt fällt es ein bisschen schwer, ihn in eine kirchenpolitische Schublade zu stecken. Im Moment, da steckt er in den Vorbereitungen für das große neue Amt, nimmt sich aber trotzdem Zeit, mit uns im Domradio zu sprechen. Grüß Gott nach Augsburg.
Grüße Sie zum Domradio.
Die Bischofsweihe, die steht jetzt für den 21. März an, das sind jetzt noch gut 3 Wochen. Wie geht's Ihnen? Wird man da nervös? Wie fühlen wir sich da so im Moment?
Also von Nervosität kann ich nicht reden, weil ich eigentlich mit der Organisation der Weihe wenig zu tun habe. Ich habe einmal bei einem runden Tisch teilgenommen, gerade am Anfang, da haben wir verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, also Organisation, Einladungen, dann eine Gottesdienstgruppe und auch noch eine Gruppe, die für den Festempfang und das Kulinarische zuständig ist. Die arbeiten jetzt auf Hochtouren, aber es ist sehr, sehr schön, wie hier sich die Kräfte bündeln und wie doch bei aller vielleicht auch Anspannung die Vorfreude sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei mir überwiegt. Ich kann mich eigentlich schon auf das Wesentliche, auf den 21. März, auch jetzt schon besinnen und konzentrieren.
Aber es ist ja trotzdem eine riesige Lebensumstellung. Ne? Es ist ja nicht einfach eine Beförderung, es ist eine Weihe. Ihre ganzen Lebensumstände verändern sich. Ist man da nicht doch so ein bisschen aufgeregt vorher?
Also in jedem Falle ist es eine Aufregung, denn es sind nicht nur Veränderungen der Lebensumstände. Ich war ja in den fast 35 Jahren als Priester in verschiedenster Weise unterwegs. In den seelsorglichen Kategorien eines Kaplans, über den Stadtpfarrer bis zum Dekan und Regionaldekan, im wissenschaftlichen Bereich in Rom, dann im diplomatischen Sektor, im vatikanischen Staatssekretariat, jetzt in der Bistumsleitung auf verschiedenen Ebenen und schließlich auch in der Weltkirche, wo ich sehr, sehr viele Reisen in den letzten Jahren unternommen habe. Also die Lebensumstände an sich sind es nicht, sondern ich merke jetzt bereits, dass genauer hingeschaut wird, was macht denn der angehende Bischof Meyer, bis hinein, wenn ich in die Stadt gehe oder mir mal in einem Café, was ich gerne mache, einen Cappuccino mit einer schönen Prinzregententorte gönne oder auch was ich sage, vorher war es halt der Dr. Meyer oder der Herr Prälat hat es gesagt, auch als Domprediger, jetzt gewinnt auch das Wort noch mehr Gewicht, es wird anders publiziert, breiter verbreitet und ohne jetzt irgendwo ängstlich sein zu wollen, aber das, was die Italiener sagen, ponderare le parole, die Worte abwägen, das wird eine Kunst sein und zwar nicht so abwägen, dass sie untergehen im Mittelmaß der Vielstimmigkeit, sondern dass sie trotzdem Profil haben, aber dass sie auch nicht so zugespitzt sind, dass sie damit verletzen oder gar polarisieren.
Jetzt gab es vor ein paar Monaten eine Meldung aus der Bischofskongregation in Rom, wo rausgekommen ist, dass ich glaube 30%, also eine relativ hohe Anzahl der ausgewählten Bischöfe ihr Amt zurückweisen, gar nicht antreten wollen. Ist das sowas, was einen in diesem Moment, wo man das erfährt, geht das einem da auch durch den Kopf? Oder haben Sie gesagt, das ist eine Aufgabe, die kommt jetzt auf mich zu, die will ich wahrnehmen?
Also die Quelle, aus der Sie jetzt zitieren, ist die Stimme immerhin des Präfekten der Bischofskongregation, Kardinal Kelly, einem Kanadier, der auch den Überblick über den Weltepiskopat hat. Das stimmt natürlich nachdenklich. Allerdings muss man sagen, es gibt verschiedene Gründe, wegen denen auch Kandidaten das Amt zurückweisen, weil sie sich überfordert sehen, weil vielleicht auch in ihrer Lebensgeschichte etwas ist, wo sie sagen, das könnte mir irgendwo vor die Füße fallen. Oder auch krankheitsbedingt, auch das gibt es. Denn ich denke, das Bischofsamt braucht physisch und psychisch starke Persönlichkeiten. Auch ein Bischof ist etwa vor Burnout nicht gefeit. Das sind Gründe oder können Gründe sein. Allerdings, glaube ich, muss man von dem Grundsatz ausgehen, für sich selber eine Entscheidung zu fällen. Auch nicht nur mit sich selber als Individuum, sondern auf die innere Stimme zu hören, die ja durchaus auch Gottes Stimme sein kann. Und dadurch, dass ich mich nicht nach diesem Amt gedrängt habe, dadurch, dass ich kein Schräublein gedreht habe, ich war auch in der Vakanz nie in Rom oder an der Nunziatur oder bei anderen Leuten, wo ich sagen könnte, die haben da was zu sagen und da bringe ich mich mal ein bisschen so ins Gespräch. Das kann ich ganz ruhig sagen, das war nicht der Fall, sondern ich habe mich führen lassen. Allerdings, als der Nuntius mir es eröffnet hat, dass der Papst mich ernannt hat, wird Ihnen ja so gesagt, der Papst hat sich für Sie entschieden, dann habe ich auch ganz spontan meine Zusage gegeben. Und ich denke, das ist so gut bayerisch-schwäbisch gesagt, ein Ausspruch, das passt schon. Und so habe ich es für mich gesehen, aus einer intuitiven Erkenntnis heraus, dadurch, dass ich das Amt nicht anstrebe, kann man auch nachher nicht sagen, auch ich mir selber nicht, Bertram, du hast es ja unbedingt gewollt, Gott und die Diözese müssen jetzt mit mir leben und ich bin mir sicher, dass der Rückenwind des Heiligen Geistes mir auch die nötige Stärke gibt und mich auch im guten Sinne nach vorne treibt, um das Volk Gottes in Augsburg als guter Hirte zu begleiten.
Wir haben ja gerade eben schon über die Vorbereitungen gesprochen, die jetzt in den nächsten 3 Wochen noch anstehen. Das ist ja was, wo unser eins überhaupt keinen Einblick hat, auch so in die Alltäglichkeiten. Also Sie brauchen ja Ihre Insignien, Sie brauchen einen Ring, ein Brustkreuz, aber zum Beispiel auch komplett neue Gewänder. Wie läuft das? Wo bekommt man das alles her? Wie wird das gemacht?
Also es ist so, zu den bischöflichen Insignien kann ich sagen, da musste ich mich nicht groß kümmern, das kann ich jetzt begleiten, das sind auch schöne Termine. Es ist so, dass eine Augsburger Gold- und Silberschmiedefirma Brustkreuz, Ring und Stab anfertigt, auch ein bisschen mit meinen Ideen, die auch sehr persönlich sind, aber auch die Geografie unserer Diözese in den Blick nehmen und das wird mir auch geschenkt vom Bistum und ganz besonders vom Domkapitel. Da war ich ja lange Zeit Mitglied, seit dem Jahr 2000. Also ich kann jetzt mein 20-jähriges Kanonikatsjubiläum feiern und die letzten 8 Jahre sogar als Domdekan an der Spitze des Kapitels stehen. Das ist schön, dass sich auch die Mitglieder des Domkapitels über die Ernennung sehr gefreut haben. Was die Gewänder anbelangt, auch hier kann ich fast Entwarnung geben, denn ich war ja auch Prälat. Und als Prälat hatte ich schon violetten Talar und entsprechende Mozzetta, also so diesen Überwurf, und auch ein violettes Birett. Und das hatte ich in doppelter Ausfertigung auch immer in Rom machen lassen. Und so war es so, dass ich jetzt erst vor etwa 2 Wochen in Rom bei einer Schneiderei namens Gamarelli angerufen habe, die auch für den Vatikan viel arbeitet, ja auch sich päpstliche Schneiderei nennen darf und die haben meine Maße und als ich jetzt über Fasching in Rom war, haben die mir bereits 2 Talare des Bischofs, also den schwarzen mit den roten Knöpfen und dem violetten Zingulum im Rohentwurf, also provisorisch präsentiert, ein Talar im ganz leichten Sommerstoff, einen anderen mittelschwerer Stoff. Und da bin ich reingeschlüpft und sie haben dann die Länge abgemessen. Ist ja auch interessant, mit der Zeit wachse ich ja nicht mehr mit 59 in die Länge, sondern eher in die Breite. Und auch die Ärmel hat man abgemessen. Und Sie werden staunen, bereits am Rosenmontagabend hat man mir die 9 Talare überbracht, sodass ich sie beim Rückflug am Faschingsdienstag bereits mit nach Augsburg nehmen konnte. Also von der äußeren Ausstattung passt alles. Jetzt braucht es halt noch eine innere Vorbereitung und auf die werde ich mich machen, spätestens eine Woche vor der Weihe, wenn ich nämlich auch nochmal abtauche von Augsburg und außerhalb der Diözese eine Woche in Exerzitien gehe.
Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Bistum Augsburg schauen. Eines der Argumente, was man immer wieder liest, ist, dass es den Menschen wichtig ist, dass sie einen Bischof aus ihrer Mitte bekommen. Sie selber haben das gesagt, Hirt und Herde kommen jetzt aus einem Stall. Das ist eines der größten Bistümer Deutschlands mit über 1 Million Katholiken. Das ist ja relativ ungewöhnlich. Sie haben lange keinen Bischof mehr gehabt, der aus dem Bistum gekommen ist. Warum spielt das so eine große Rolle bei Ihnen?
Also ich denke so, um es mal zu sagen, wir haben sogar 1,3 Millionen Katholiken, das ist noch etwas. Gerade in Bayern, also im sogenannten katholischen Bayern, ist das eine ganz hohe Zahl. Und dann glaube ich, ist es so, dass wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also seit fast 50 Jahren, genauerhin seit Bischof Josef Stimpfle, keinen einheimischen Bischof mehr hatten, der dann direkt aus dem Dienst des Bistums zum Hirten ernannt worden ist. Deshalb ist das nach fast 50 Jahren schon mal was ganz Besonderes. Aber ich möchte das ganz auf Jesus mal zuspitzen. Er sagt ja selber, ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Manchmal ist es gut, wenn von außen jemand kommt, neu draufschaut, manche Weiche neu stellt. Aber ich denke, dass jetzt es wichtig war und wohl auch ist, dass der Hirte aus dem eigenen Stall kommt. Wie auch Papst Franziskus es gerne formuliert, der Hirte soll den Stallgeruch der Schafe annehmen. Und da ist etwas dran. Also ich glaube, dass ich weiß, wie viele der Frauen und Männer, der Jungen und Alten in der Diözese Augsburg ticken. Das fängt schon mal mit den unterschiedlichen Volksstämmen an. Der Großteil sind Schwaben, dazu kommen aber Altbayern, Oberbayern und nicht zuletzt Franken. Allein schon mal vier unterschiedliche Volksstämme mit unterschiedlichen Trachten, mit unterschiedlichen Bräuchen und Traditionen, auch mit unterschiedlichen Mentalitäten. Und dadurch, dass ich fünf Dekanate visitiert habe, die letzten Jahre viel auf Firmungsreisen war und auch sonst ein Netzwerk von Kontakten habe knüpfen können, ist das mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Ernennung gewesen. Andererseits ist es aber so, dass wesentlich zu meiner Biografie auch meine römischen Jahre zählen. Das waren drei Phasen, insgesamt addiert 17 Jahre Rom. Als Student bis hin zum Vatikan-Mitarbeiter. Und ich habe nicht nur den Heiligen Stuhl studieren und lernen können, ich habe Rom und Weltkirche lernen dürfen, internationale Universität, dann katholisches Miteinander in der Zusammenarbeit. Ich glaube, auf der einen Seite zeigt die Ernennung, dass wir Hirt und Herde aus einem Stall haben und andererseits, dass, so bemühe ich mich wenigstens, keine schwäbische Kirchturmpolitik gemacht wird. Also ich habe schon vor, aus dem schwäbischen Schrebergarten immer wieder mal rauszugehen und weiterhin den globalen Blick auch in Augsburg zu wagen.
Ich habe es eingangs gesagt, es fällt den Journalisten ein bisschen schwer, sie in eine Schublade zu stecken, eine kirchenpolitische Schublade. Einerseits ihre Verbindung nach Rom haben sie angesprochen, auf der anderen Seite stehen sie positiv dem synodalen Weg gegenüber, setzen sich für mehr Verantwortung für Frauen und Laien ein. Ich will jetzt gar keine politische Debatte anfangen, aber wir sehen ja die Spaltung, die es tatsächlich gibt in der deutschen Kirche. Wenn Sie so den Blick aus beiden Seiten haben, was geht Ihnen da durch den Kopf? Was müssen wir machen, um da eine Einheit zu bekommen?
Also ich bin jetzt nicht der Knotenlöser für die Kirche in Deutschland. Zunächst mal möchte ich mit viel Herzblut und Begeisterung meinen Dienst in Augsburg anfangen. Aber das, was wir in Augsburg erleben, ist ja auch in einer so großen Diözese wie in Augsburg nicht unbekannt. Nur mal ein Fall. Wir haben auf der einen Seite die Bewegung Maria 2.0, und gleichzeitig haben wir Protagonistinnen der Gruppe Maria 1.0. Es ist nicht unbedingt einfach, die an einen Tisch miteinander zu bringen, aber der Bischof muss sich dazwischen stellen. Er muss versuchen, im Dialog mit beiden zu bleiben, auch auf die Gefahr hin, dass man für die einen zu viel und für die anderen zu wenig tut und erneuert. Und so ähnlich sehe ich das jetzt hier auch in Deutschland. Ich glaube, wir müssen eine Stufe tiefer gehen. Strukturen sind das eine. Aber das Wichtigere ist eine geistliche Erneuerung. Auch zu schauen, wie sieht die Spiritualität in der Kirche in Deutschland aus. Ich kann mich noch erinnern aus Erzählungen, als die Familiensynode in Rom war, Und es entstand dann das Dokument Amoris Laetitia, dass es hier auch Parteiungen, ja fast Blöcke innerhalb der Synodenväter gegeben hat. Und diese Parteiungen haben zu bröckeln angefangen dann, als die Synodenväter, die Bischöfe, auch zusammen mit den Frauen und Männern, die als Beobachter und Experten dabei waren, eingeladen waren von ihren eigenen Ehe- und Familienerfahrungen, wie sie sie in dem privaten Bereich erlebt haben oder erleben, zu erzählen. Denn auch ein Bischof ist eingebunden in familiäre Verflechtungen und in Verwandtschaften und Freundeskreise. Und dann hat man sich besser miteinander und untereinander verstanden, auch in der Argumentation. Und so sehe ich es auch hier beim synodalen Weg. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Mut haben, uns nicht nur an Geschäftsordnungen oder auch an Foren abzuarbeiten, sondern dass wir tiefer steigen und auch dahin kommen, uns von den Kirchenerfahrungen zu erzählen, die uns einerseits Feuer und Flamme haben werden lassen für die Kirche. Auch Leute, die jetzt negativ sprechen, waren die meisten zumindest Feuer und Flamme mal für die Kirche. Und dass andererseits wir uns aber auch erzählen, wo Kirche uns verletzt hat. Missbrauch ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt viele Verletzungen, Verwundungen, wo die Kirche eben nicht heilsames Werkzeug zu Gott war, kein Heilsinstrument, sondern eher Wunden gerissen hat. Und wenn wir diese Geschichten einander uns auch erzählen können, dann werden wir auch wegkommen davon, uns den rechten Glauben abzusprechen, uns in Schubladen zu stecken. Und ich glaube, dass das eine gemeinsame Basis sein kann, um zu schauen, was ist realistisch möglich, um die Kirche in Deutschland zu erneuern. Und zwar nicht im Sinne eines Wegspiritualisierens, sondern im Sinne eines gesunden Realismus, nämlich Profil der Kirche in Deutschland einerseits, wofür uns viele auch beneiden, selbst in Rom, am Vatikan, und andererseits aber zu schauen, wie halten wir die Kirche in Deutschland in diesem großen Netz der Weltkirche, weil die tickt ja auch unterschiedlich und die Weltkirche global ist sehr ungleichzeitig.
Können Sie denn die Ressentiments, die Unsicherheiten, die Kritik, die da aus dem Ausland, aus der Weltkirche, aus dem Vatikan auch kommen, können Sie das nachvollziehen? Sie haben ja den Blick von der anderen Seite auch quasi.
Also ich kann es nachvollziehen, aber ich versuche es auch immer wieder abzufedern in Gesprächen. Ich kann es deshalb nachvollziehen, auch aus meiner Studienzeit und dann aus meiner Arbeit im Vatikan. Wenn von jenseits der Alpen Reformbestrebungen kommen, die manchmal auch an reformatorische Ideen erinnern, dann läuten in Rom alle Alarmglocken, weil Martin Luther für viele ein fast Gespenst ist. Nach dem Motto, wir haben in Deutschland bereits in der Symbolfigur Martin Luther eine Reformation erlebt, deshalb wittern manche römische Spürnasen auch die Gefahr einer Protestantisierung der Kirche in Deutschland. Aber so dramatisch sehe ich die ganze Lage überhaupt nicht. Auch wenn man differenziert mit römischen Freunden spricht, dann wird auch diese Position oft sehr holzschnittartig rübergebracht. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass auch immer wieder in Gänsefüßchen Germanen mit Römern im Dialog stehen, dass Römer erklären können, was ihre Ängste sind, dass sie auch nicht irgendwie mit Verboten hier auftreten, zumindest dem Eindruck nach, das ist die eine Seite, aber dass wir von Deutschland auch erklären in Rom, Leute, uns geht es nicht um eine Substanzreform der katholischen Kirche, wir wollen nicht rütteln an der sakramentalen Grundstruktur. Für uns ist klar, dass die Verkündigung des Evangeliums oberste Priorität hat, gerade auch für einen Bischof. Dann, wir wollen auch weiterhin das Evangelium Jesu Christi nach vorne bringen. Stichwort Evangelisierung. Aber das ist nicht nur irgendwo ein Schlagwort. Da gibt es viele Weisen und Möglichkeiten. Und wenn es uns gelingt, solche kleinen und großen Brückenbauer über die Alpen hinweg zwischen Germanen und Römern zu haben, dann ist das die halbe Miete, dass auch unser synodaler Weg gut in die Zukunft führt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und so ein kleiner Brückenbauer hoffe ich auch sein zu dürfen in meinem neuen Amt.
Da sind wir schon bei den ganz großen Debatten. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal zurückkommen ins Bistum Augsburg. Sie haben auch gerade Maria 2.0, 1.0 angesprochen. Die Debatte um Frauen in der Kirche ist eine große. Sie haben, ich habe gelesen, 1999 sogar ein Buch geschrieben über Frauen im Neuen Testament, die Frauen und Jesus. Sie stehen ja jetzt in der Position, wo Sie das Bistum ein bisschen neu ordnen können. Wie wollen Sie das machen, um da auch Frauen oder Laien in Verantwortung mit reinzunehmen?
Also das Erste, was Sie erwähnen, das kleine Büchlein, das war eine Vortragsreihe in Radio Vatikan damals schon. Also auch sehr, sehr interessant, kurz vor dem Heiligen Jahr. Und wie sich die Ereignisse gleichen, ich habe jetzt die Adventspredigten, ich war ja auch lange jetzt Domprediger, auch über Frauen gestalten Kirche und Welt mit dem Titel Ermutigt, ermächtigt, habe ich eine Predigtreihe bei uns im Dom angeboten. Nur mal das vorangetrieben. Also ich glaube dies. Wichtig ist, dass wir einerseits nicht rütteln in den Zulassungsbedingungen von Frauen zur Weihe. Das ist Mitte der 90er Jahre einfach durch Ordinatio Sacerdotalis fixiert worden. Und die Problematik ist, wenn wir jetzt die Diakonatsfrage diskutieren, dass wir nicht das eine Ordosakrament auseinanderreißen. Das, glaube ich, ist auch nicht von Erfolg gekrönt, weil gerade das Zweite Vatikanum von einem Ordo, von einem Weihesakrament in drei Stufen spricht. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Königsweg für die jetzige Zeit ist, hier weiter zu bohren. Man kann durchaus forschen, aber jetzt hier real kirchenpolitisch weiterzukommen, das, so sehe ich das nicht. Aber wir sollten alles tun, um Frauen noch mehr ins Spiel zu bringen. Jetzt war ich 6 Jahre Leiter des bischöflichen Seelsorgeamtes, habe hier bereits eine Organigrammreform in den ersten Jahren meines Dienstes dort nach einem Jahr gemacht. Ich habe von 13 Abteilungen 6 gemacht und in diesen 6 Abteilungen sind 3 Männer, davon ein Priester, 2 Laien, und 3 Frauen Abteilungsleiter. Das ist schon einmal ganz, ganz viel. Und ich glaube, auch da weiter zu denken, dass wir auf der Ebene der Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter noch mehr Frauen reinbringen. Und damit meine ich das nicht nur administrativ, sondern auch mit dem Charisma der Frauen, dass wir Männer gar nicht haben können, das ist durchaus ausbaufähig. Ich meine zum Beispiel auch Frauenspiritualität. Ich denke, das gehört auch mit in ein Ordinariat und zwar nicht nur in eine Abteilung spirituelle Dienste, sondern in der Argumentation, in der Entscheidungsfindung, auch in der Durchsetzung von Entscheidungen, tun uns Frauen wirklich gut. Ich habe jetzt bei meinen römischen Besuchen ein sehr interessantes Gespräch mit einem mittlerweile pensionierten Kurienkardinal geführt, einem Italiener, auch über dieses Thema. Und er hat mir auch gesagt, er könnte sich auch an der Kurie noch viel mehr Frauen vorstellen. Und es ist für mich interessant, dass eine ehemalige Kollegin, eine Juristin, die mit mir im Staatssekretariat in den 90er Jahren gearbeitet hat, mittlerweile im Staatssekretariat Sottosekretaria geworden ist vor erst wenigen Monaten. Und das ist immerhin die Nummer 3 in diesem Staatssekretariat. Also wir haben oben einen Kardinal, dann 3 Erzbischöfe und auf dieser 3. Führungsebene ist eine Juristin als Frau. Und ich denke, in der Richtung müssen wir weitermachen.
In gut 3 Wochen wird Bertram Mayer zum neuen Bischof von Augsburg geweiht. Am 21. März steht die Weihe an. Wir haben mit ihm über die Vorbereitungen gesprochen, aber auch versucht, ihn als Menschen mit seinen Meinungen und Positionen kennenzulernen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit.
Danke.